have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tun wir heute, sehr verehrte Damen und Herren, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, hier im öffentlichen Feed zum 200. Mal. Ein Jubiläum, 200 Folgen Double Step Back. Ja, Glückwünsche sind angebracht. Zum einen an mich selbst, Lorenzo Ligresti mein Name, zum anderen an Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Morgen an dich zurück. Ich hatte das ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, dass das hier und heute unsere 200. öffentliche Double Step Back Folge ist. Crazy. Crazy, wie schnell die Zeit vergeht und wie schnell sich dann doch so viele, viele Folgen anhäufen. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß bei den ersten 200. Ich hoffe, dass noch viele weitere 200 und dann nochmal 200 und nochmal 200 Folgen folgen. Und ich habe natürlich auch besonders gute Laune heute, weil Drake 3 Alben heute Nacht gedroppt hat. Also nicht nur eines, wie wir ja alle erwartet haben, sondern 3 Alben. Ich fahre heute Abend, nachdem ich die Folge dann hier gecuttet habe und noch ein bisschen weiter an meinem eigenen Stuff weitergearbeitet habe, zu meinem Bruder. Und da werden wir dann eine schöne Listening-Party machen. Jetzt anscheinend nicht von einem Album, sondern von allen dreien schönen OVO-Stuff anziehen. Jalousien runter, LED-Lights on und dann schön reinhören ins neue Drake-Album. Beziehungsweise nicht ins neue Drake-Album, sondern in zuerst das eine neue Drake-Album und dann das andere und dann das dritte. Ich habe richtig, richtig Bock. Und wir werden dann sicherlich auch in den kommenden Tagen, wenn es sich anbietet, in unserer nächsten Folge hier mal ein wenig darüber sprechen und das Ganze auswerten, würde ich jetzt mal stark davon ausgehen.
Hundertprozentig. Ich bin auch heute Morgen aufgewacht zu dieser News. Wahnsinn, geisteskrank, dass der Dude einfach 3 Alben droppt. Ich bin sehr, sehr gehypt. Ich werde sie mir heute im Laufe des Tages noch nicht anhören. Ich habe aber auch eine sehr besondere Planung, was das angeht. Ich bin nämlich heute Nacht auf dem Weg nach Turin. Ich mache eine Story mit einem Fanclub von Juventus Turin und werde mit denen jetzt übers Wochenende, heute Nacht um 3 Uhr, wird losgefahren. Das wird natürlich ein bisschen happig. Ich bin auch schon am Überlegen, wie ich das eventuell mache. Plan A wäre noch ein bisschen zu pennen in diesem kleinen Bus. Aber wenn das nicht funktioniert, dann liegt natürlich auf der Hand, dass ich mir Timberwolves gegen Spurs Game 6 heute Nacht reinziehe, wenn da einigermaßen auf der Autobahn das Internet stabil genug ist. Plan A2 oder von mir aus Plan B ist natürlich, diese knapp, keine Ahnung, 6-7 Stunden, die wir da on the road verbringen, zu nutzen für Drizzy Drake. Und da habe ich jetzt eben, wie du sagst, nicht nur ein Album mehr anzuhören, sondern gleich 2. Und den Rest werde ich mir dann anhören auf der Rückfahrt, dann wiederum am Sonntag nach diesem Spiel von Juventus Turin. Ich freue mich riesig auf den Trip und dass ich dann die beiden Fahrten da schön mit Aubrey füllen kann, ist natürlich umso geiler. Ja, Wahnsinns-Move, dass er hier 3 Alben droppt. Ich bin sehr gespannt und ich würde doch auch behaupten, dass wir irgendwann nächste Woche darüber quatschen werden. Und heute quatschen wir über eure Fragen. Wir dachten uns, wir hatten sowieso vor, ein Mailbag zu machen, beziehungsweise es war sowieso mal wieder an der Zeit, ein Mailbag zu machen. Und dann läuft das doch eigentlich perfekt rein. Folge 200, Jubiläumsausgabe. Und dann machen wir daraus ein Mailbag. Irgendwo auch mit euch und dank euch gibt es nämlich hier 200 Folgen bis dato von diesem kleinen, aber feinen Podcast-Projekt. Und das wollen wir zelebrieren. Und wie könnte man das besser zelebrieren als gemeinsam mit euch und mit unseren Fragen? Sollen wir einfach reinstarten, lieber Herr Schubert?
Sehr, sehr gerne.
Wir starten rein mit den Lakers. Wir haben ein paar Fragen zu den Lakers bekommen. Generell die Fragen, wir haben jetzt gar nichts reinbekommen zum aktuellen Playoff-Geschehen, was mich ein bisschen überrascht hat, wo ich aber überhaupt nicht böse bin, weil wir reden generell hier sehr, sehr viel über das aktuelle Tagesgeschehen. Wir haben sehr viel reinbekommen in Richtung Offseason zu diversen Teams, unter anderem natürlich auch zu den Lakers. Günther hat gefragt, bester Fit für LeBron außerhalb der Lakers, rein strategisch, nicht Storyline-technisch, da bin ich sehr gespannt. Und dann eben die Lakers als Team, einmal von Luca, was sollten die Lakers im Sommer machen? Ich habe Angst, dass sie gefühlt nichts machen wie letztes Jahr. Und einmal von Tom, welche Free-Agency-Signings sollten die Lakers anstreben? Ich würde es dir überlassen, wo du anfangen möchtest, ob mit LeBron oder mit den Lakers als Team?
Machen wir es doch in der Reihenfolge, wie die Fragen jetzt hier von dir gerade vorgelesen wurden. Wir haben über LeBron und dessen Zukunft ausführlich geredet in unserer Supporterfolge, in der wir uns verabschiedet haben von den Lakers. Wir haben darin aber nicht groß darüber geredet, zu welchen Teams LeBron James gehen könnte. Es ist eine ganz interessante Aufgabe, jetzt hier mal die Storyline so ein bisschen mit rauszunehmen, weil das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Aspekt. Ich glaube, aus einer sportlichen Sicht, wenn es darum geht, dass wir eine Rolle finden, in der LeBron aufblühen kann, nicht zu viel macht, nicht zu wenig macht, so wie er das jetzt bei den Lakers als dritte Option im März und Februar ja sehr erfolgreich auch gemacht hat. Wir wollen natürlich keine Situation, in der er von der Bank kommt oder so. Wir wollen aber natürlich auch keine Situation, wo er das Team noch wahnsinnig, wahnsinnig carryen muss. Das bedeutet, vom Fit her würde ich ihn gerne bei den Denver Nuggets sehen, an der Seite von Nikola Jokic. In diesem System, denke ich, kann er sehr gut aufblühen. Ich würde ihn auch sehen bei einem Team wie den San Antonio Spurs, an der Seite von Wemby und diesen jungen Guards. Das könnte richtig, richtig spannend werden. Die Frage heißt natürlich jetzt außerhalb der Lakers, aber auch bei den Lakers ist der Fit jetzt nicht komplett katastrophal. Die New York Knicks würde ich auch sehen, natürlich Storyline-mäßig, aber das wollen wir jetzt hier ein bisschen ausklammern, aber auch vom sportlichen Fit her passt es. Cleveland-ähnliche Geschichte, Storyline passt, wollen wir jetzt ausklammern, aber auch sportlich würde ich ihn da an der Seite von Donovan Mitchell mit Mobley auf jeden Fall sehen. Das sind so ein paar Teams, die mir jetzt konkret einfallen würden. OKC ist halt nicht so geil, weil die sind eigentlich gut genug. Diese ganzen schlechteren Teams, also alle Teams, die jetzt dieses Jahr nicht mal in den Play-in-Games dabei waren, die können wir ja schon rausstreichen. Minnesota an der Seite von Ant-Man mit Gobert würde den Wolves so ein bisschen ihren zweiten Perimeter-Creator geben. Würde ich mir jetzt auch nicht allzu schlecht vorstellen. Detroit so an der Seite von Cade Cunningham, auch als jemand, der da diesen einen Perimeter-Creator so ein bisschen entlastet. Seine Schwächen defensiv fallen da vielleicht nicht so sehr ins Gewicht. Also es gibt eine Menge Teams, die einen LeBron, der dann basically so ihr drittbester Spieler wäre, ihr zweit- bis drittbester Spieler an der Seite von einem echten Top-10-Spieler, wo das einigermaßen gut passen würde. Oder wie siehst du das?
Ich sehe es ähnlich. Viele der Teams, die du gerade genannt hast, kamen mir auch in den Kopf. Die Denver Nuggets tatsächlich nicht. Finde ich eine super geile Idee natürlich in der Theorie, dass wir da zwei der größten Basketball-Genies der Geschichte eventuell Seite an Seite sehen könnten. Ich bin tatsächlich bei Cleveland gelandet. Also vielleicht ist es unmöglich, die Storyline-Geschichte so komplett auszublenden. Vielleicht ist man da unterbewusst schon ein bisschen geleitet, weil natürlich Cleveland die in meinen Augen geilste Story wäre. Aber ich finde, die Cavs haben, also Dean Wade wird Free Agent im Sommer. Selbst wenn man Dean Wade halten würde, der ja jetzt gerade in den Playoffs der Starter ist auf der 3, finde ich, haben die Cavs ein relativ offensichtliches Loch so auf dieser Forward-Position. Und wie du gerade auch skizziert hast, so für LeBron, wir bräuchten ein Team, wo er nicht die erste Option sein sollte. Ich denke, das möchten wir einem 41-Jährigen nicht mehr zumuten, sondern wo er einen anderen primären Creator an seiner Seite hat, den er ein bisschen entlasten kann. Im Falle von Cleveland wären es wahrscheinlich sogar zwei. Ich gehe stark davon aus, dass wir James Harden weiterhin in Cleveland sehen werden in der kommenden Saison, auch wenn das noch nicht hundertprozentig sicher ist. Und du brauchst ein Team, das so aufgestellt ist, dass man die defensiven Löcher, die da durch LeBron ein bisschen gerissen werden, weil man ihr eben auch defensiv nicht zu viel zumuten möchte in dem Alter, auffangen kann, wie du es gerade bei Detroit gesagt hast. Und ich denke, da sind die Cavs auch ganz gut aufgestellt mit ihrem Frontcourt, mit Allen und Mobley. Ich finde das einen ziemlich geilen Fit. Also ich bin relativ schnell bei Cleveland gelandet. Und das ist dann eben genau dieses Team, das bereits so halb in diesem Contender-Tier mit drin ist, je nachdem, mal gucken. Eventuell stehen sie ja in den Conference Finals. Sie haben aktuell sehr gute Karten gegen Detroit, haben heute Nacht vor heimischer Kulisse die Chance, das Ding zuzumachen in einem sechsten Spiel. Und dann stehst du in den Conference Finals gegen New York, wo sie sicherlich Stand jetzt als Underdog reingehen würden. Aber wer weiß, eventuell ist das ja schon ein Finals-Team oder zumindest mal ein Conference-Finals-Team, das dann aber so dieses letzte Puzzleteil bekommt. Also ja, wie gesagt, ich bin in Cleveland gelandet, kann aber natürlich nicht ausschließen, dass es vielleicht doch ein bisschen Storyline getrieben ist. Dann
zur zweiten Frage. was die Lakers im Sommer machen sollten. Also Luca, die Angst, die kann ich dir natürlich nicht mit absoluter Gewissheit nehmen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie erneut gefühlt nichts machen, wie du es gesagt hast, ist relativ gering. Der Plan war von Anfang an, die Saison als Transitional Year zu sehen, als Überleitung von der LeBron-Ära zur Doncic-Ära. Man wusste, dass man jetzt in diesem Sommer von 2026 LeBrons hohes Geld aus den Büchern hat, dass du, weil du jetzt noch wartest, ein Jahr, zwei Future Firsts hast, die du mehr traden kannst als letzten Sommer. Du wusstest, viele der Verträge von Hachimura, von Kleber beispielsweise, von Kennard, gut, das wusste man letzten Sommer noch nicht, aber du wusstest, der Deadline laufen aus. Man hat ja auch letzten Sommer bewusst nur kurzfristige Verträge ausgegeben, um sich halt zu positionieren, in diesem Sommer etwas zu machen. Ich weiß nicht mit Sicherheit, dass die Lakers was Großes machen werden. Ich hoffe, sie werden was Großes machen. Sie werden auf jeden Fall nicht mit dem Kader, den sie jetzt in der Saison haben, es zum Großteil noch einmal probieren in der kommenden Saison. Das wird zum überwiegenden Teil, gerade was die Rollenspieler angeht, ein neuer Kader sein. Ob man da jetzt irgendwelche krassen Rollenspieler reinbringt oder eventuell noch einen weiteren Star reinbringt, das weiß ich natürlich nicht, aber es wird ein grundlegend anderer Kader sein. Ich denke, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt schon einigermaßen gut prediction. Was sollten die Lakers machen? Kurz formuliert, ein Contender, um Luka Doncic herumzubauen. Jetzt und langfristig. Luka ist 27, wir haben keine Zeit mehr zu verschwenden. Die Zeit ist jetzt gerade. Das bedeutet, Doncic Zukunft ist geklärt, JJ Redick bleibt der Head Coach. Austin Reeves halten ist die Nummer 1 Priorität. Ich hoffe, dass es nicht ganz fürs Maximum ist, sondern eher so in dieser 40 bis 45 Millionen Range pro Jahr. Und damit hast du deine drei Cornerstones, Doncic, Reeves und Redick, für die nächsten 5 plus Jahre alle abgesichert. So, dann LeBrons Zukunft klären. Wenn man sich mit LeBron einigen kann auf 20 Millionen, 25 Millionen Jahresgehalt, dann sehr, sehr gerne. Wenn LeBron mehr möchte von den Lakers, was ich mir aktuell ganz gut vorstellen kann. Ich denke, dieser Playoff-Run hat eventuell eher dazu geführt, dass LeBron sagt, in keiner Welt unterschreibe ich bei den Lakers für 20. So, ich bin immer noch einer der besten Spieler der NBA und so möchte ich halt auch bezahlt werden. Kann ich jetzt aktuell natürlich nicht predikten. Wenn LeBron zu teuer werden sollte, dann müssen die Lakers in den sauren Apfel beißen und ihn ziehen lassen, entweder direkt als Unrestricted Free Agent oder in irgendeiner Art und Weise in einem Sign-and-Trade-Deal und dann so ein bisschen den Dallas Blueprint nachmachen, den sie gezeigt haben in den Jahren, bevor man ja auch dann mit Doncic in den NBA Finals stand. Die Nummer 2 hat man, den guten Coach hat man und dann Rollenspieler, die Luka fitten. Auf dem Flügel 3&D-Spieler, Two-Way-Spieler, athletische Spieler, von denen Doncic profitiert und die von Doncic profitieren. Und dann richtig gute Lob-Threads, Screen-and-Roll-Big-Man, die Roll-Gravity haben, für vertikales Spacing sorgen können, die auch defensiv irgendwo ein Team ankern können. Wie man das ja in Dallas mit Gafford und Lively auch hatte, was ja neben Luca jahrelang dann auch fantastisch funktioniert hat. Ich möchte ein Lakers-Team sehen mit der Star-Power im nächsten Sommer, wofür Doncic und Reeves sorgen, aber auch mit der nötigen Tiefe und Spielern, die nicht nur auf einer Seite des Parketts gut sind, wo man sich dann immer entscheiden muss, will man Offense, will man Defense, sondern Two-Way-Spieler auf allen Positionen, so viel wie es geht. Und dann reden wir hier über ein sehr, sehr gutes Team, was uns dann ja auch zu den Free-Agency-Signings bringt, die die Lakers anstreben können, es sei denn, du hast jetzt noch ein paar allgemeinere Gedanken.
Nee, ich fand den Dallas Blueprint ein ganz gutes Stichwort. Ich habe ein Szenario gefunden von einem amerikanischen Instagram-Creator, was ich dir ganz gerne vorstellen wollte. Das passt jetzt irgendwo in die Mitte zwischen, was man macht trade-technisch und Free-Agency-Signings. Und zwar, ich habe das jetzt nicht bis ins letzte Detail überprüft, ob das alles so möglich wäre und was das dann cap-technisch bedeuten würde. Das ist jetzt mehr einfach mal nur ein Gedankenspiel. Man lässt LeBron ziehen, man hält Austin Reeves, Rui Hachimura und Marcus Smart. Man signed zusätzlich Robert Williams III und Quentin Grimes. Und man tradet Dalton Kennect, Jack LaRavia, Adu Thierro und den 24. Pick für PJ Washington, Daniel Gafford und Caleb Martin aus Dallas, um eben diesen Dallas-Blueprint sich ein Stück weit rüberzuholen. Aus dem Bauch raus, was hältst du von einem solchen Konstrukt?
Nein. Nicht besonders viel. Du hast das Verletzungsrisiko bei Robert Williams. Du hast
Quentin. Und bei Gafford.
Bei dem du ja dann auch offensive Fragezeichen hast. Weil die Mavericks mit Lively schon um Welten besser waren als mit Danny Gafford damals. Das war ridiculous. Du hast jemanden wie Quentin Grimes, der jetzt auch nicht unbedingt ein krasser Two-Way-Spieler ist und dir eher mehr Offense gibt, wovon die Lakers weniger brauchen, gerade auf seiner Position. Also wenn das jetzt die Offseason ist, der Lakers, dann wäre ich nicht zufrieden.
Verstehe ich.
Zumal du ja auch noch LeBron verlierst.
Weil ich mir weiterhin nicht sicher bin, ob man, also es kommt natürlich drauf an, wie viel LeBron möchte. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es eine Welt gibt, in der es mehr Sinn macht, den Kader mit diesem Geld anders aufzufüllen.
Ja, gibt's hundertprozentig.
Und die Schlüssel, aber halt vielleicht nicht unbedingt mit Quentin Grimes.
Ist das ein besseres Team als das in dieser Saison, was du gerade beschrieben hast dann? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, ein bisschen schwierig, weil wir halt das Team in dieser Saison jetzt in den Playoffs ohne Luca gesehen haben. Also ein bisschen schwierig zu... Ich denke, das Ceiling dieses Teams wäre wahrscheinlich höher als das Ceiling des Teams in der letzten Saison.
Weiß ich nicht.
Weil du eben mit Washington so einen starken Two-Way-Player drin hast, den du jetzt in diesem gesamten Kader quasi gar nicht hast. Weil du mit Grimes, du hast halt deutlich bessere Big-Tiefe. Also wenn Washington und Williams beide fit wären, was natürlich ein riesengroßes Wenn ist. Aber dann hast du da auch mehr als von Ayton und ja, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Es ist jetzt nicht eindeutig, dass es hier irgendwie ein Schritt nach vorne wäre.
Es ist schwierig, sich jetzt hier auf Namen einzuschießen, weil es halt verschiedene Routen gibt, die Lakers einschlagen können. Ich kann ja einfach mal grundsätzlich ein paar Namen sagen, die ich mir gut bei den Lakers vorstellen könnte. Ob das jetzt unrestricted Free Agents sind, restricted Free Agents sind oder Spieler, die man via Trade reinholt, ist ja jetzt erstmal nebensächlich, aber so grundsätzlich. Andrew Wiggins, Quentin Grimes hast du gerade beschrieben. Würde ich jetzt nicht scheiße finden. Habe ich jetzt vielleicht ein bisschen so rübergebracht, aber würde ich jetzt auch nicht hassen, wenn man ihn sagt. Dean Wade, den du ja auch schon erwähnt hattest. Tobias Harris, Keon Ellis, Ayo Dosunmu, Tari Eason und Peyton Watson als zwei Restricted Free Agents, Danny Gafford, Jalen Duren, wenn der Markt wirklich nicht sehr viel hergibt nach seinem letzten Monat, dann vielleicht kriegt man ihn ja günstiger als gedacht. Jared Allen aus Cleveland, gerade wenn LeBron vielleicht zu den Cavs gehen sollte und man dann seinen Trade einfädelt. Anthony Black aus Orlando, wenn die Magic nicht auch noch einem fünften Spieler Max Money bezahlen wollen. Herb Jones, Miles Turner von den Bucks. Und dann zwei Spieler, Isaiah Hartenstein oder Lou Dort von den Oklahoma City Thunder. Ich mag Lou Dort nicht, aber Lou Dort würde perfekt in dieses Lakers-Team reinpassen. Als 3&D-Spieler und als Dog. Und ich glaube, diese Playoffs zeigen, dass die Thunder Lou Dort nicht unbedingt brauchen. So, ich meine, was ist er, ihr 10. oder 11. bester Spieler? Hartenstein wäre natürlich der absolute Jackpot, aber könnte halt arschteuer werden. Aber vielleicht generell einfach mal gucken, du möchtest nicht unbedingt Geschäfte mit Sam Presti machen, aber die Thunder haben 14 Spieler, die bei den Lakers feste Minuten sehen würden. Und das ist natürlich etwas, wo man dann eventuell mit den Thunder ins Gespräch kommen kann und sagen kann, ja gut, euer 12. Mann wäre bei uns so der 7. Wie wär's denn, wenn wir den bekommen könnten? So beispielsweise Isaiah Joe ist mehr oder weniger aus der Rotation gefallen, jetzt so in diesen Playoffs. So Isaiah Joe würde bei den Lakers 25 bis 30 Minuten pro Abend sehen. So, dann bietet sich da jetzt vielleicht die Gelegenheit, gerade wenn die Thunder, über die wir eventuell noch jetzt weiterhin reden werden, im Draft auch wieder was machen und da Spieler reinholen und Topic meinetwegen eine größere Rolle geben wollen nächsten Sommer, vielleicht jemanden wie Steinbach draften könnten. So, vielleicht haben die ja 1, 2, 3 Spieler abzugeben, die ja dann bei ihnen wirklich weit nach hinten rücken, die die Lakers eventuell abstauben könnten. Und bei Dort und Hartenstein ist ja eh die Sache, und wir werden gleich über OKC reden, die können sie halt nicht beide langfristig groß bezahlen. Das heißt, Lou Dort wäre wahrscheinlich so einer meiner ganz, ganz großen Wunschspieler. Das sind jetzt einfach mal so ein paar Namen jetzt hier in den Raum. Wir müssen jetzt nicht über diese Namen ins Detail reden, aber das wäre etwas, was ich nicht schlecht finden würde. Eine Kombination aus diesen Namen.
Ich habe da gar nicht viel hinzuzufügen. Ich denke, wie du eingangs auch schon gesagt hast, es ist sehr, sehr schwierig, sich hier auf konkrete Marschrouten irgendwie einzuschießen, weil eben so viel abhängt von diesen zwei großen Geschichten. Erstens, hält man LeBron und wenn ja, zu welchen Bezügen? Und zweitens, wie hoch fällt der Reeves-Vertrag aus? Wie viel musst du Austin Reeves zahlen? Wie viel möchtest du Austin Reeves zahlen? Ich denke mal, der Markt wird da so ein bisschen vorgeben, wenn diverse andere Teams bereit sind, ihm den Max zu zahlen und er nicht bereit ist, auf allzu viel Geld zu verzichten, kommst du ja als Lakers quasi nicht drum rum, ihm den Max zu zahlen. Und dann hat das natürlich Auswirkungen dominosteinartig auf die restlichen Moves, die du machen kannst und auf deinen Spielraum. Deswegen, jetzt haben wir hier mal ein paar Namen rausgeworfen. Hoffentlich haben wir eure Fragen damit zur Zufriedenheit beantwortet. Aber es ist ganz, ganz schwierig, zu diesem Zeitpunkt hier jetzt schon wahnsinnig ausführlich uns Gedanken zu machen in Richtung Lakers Teambuilding. Lass uns weitermachen. Du hast es gerade schon angeteasert. Wir reden über OKC.
Auf jeden Fall. Davor aber ganz kurze, sehr gute Neuigkeiten, denn ich habe großes Glück, wir haben großes Glück. Gestern kam der NFL-Schedule für die neue Saison raus und wir haben an einem Sonntag unseres anstehenden West Coast Trips ein NFL-Game mit dabei, und zwar direkt am ersten Sonntag in San Francisco werden die 49ers gegen die Dolphins spielen. Ich hatte das wirklich gehofft, zum einen, weil ich wahnsinnig Bock habe, mir mal ein NFL-Spiel live anzuschauen, und zweitens, weil immer noch 2 Plätze frei sind für diesen Trip und das Sportangebot jetzt nochmal ein bisschen krasser geworden ist, zumal dieses Spiel stattfinden wird an einem der ursprünglich spielfreien Abende. Das heißt, wir müssen auch auf kein anderes Sportevent verzichten, um uns dann dieses NFL-Game anzuschauen. Bedeutet, wir haben jetzt einmal NFL mit dabei, wir haben 4-mal WNBA mit dabei, wir haben 2-mal MLB Baseball dabei, unter anderem die Dodgers, wir haben 2-mal College Football dabei und wir haben 2-mal MLS Fußball dabei. Also wenn das kein insanes Sportangebot ist in einer 10-Tage-Stretch in Las Vegas, Los Angeles und San Francisco, dann weiß ich es auch nicht. Nochmal ganz kurz der Rundown. Wir fliegen Lufthansa-Direktflüge von Frankfurt nach San Francisco, bleiben dort ein paar Tage, werden von dort nach Vegas fliegen, dort ein paar Tage bleiben und dann für den letzten Abschnitt der Reise mit Bus nach Los Angeles weiterfahren. Flüge, Unterkünfte, Transport zwischen den Städten ist wie immer inklusive. Wir hauen auch noch eine eSIM-Karte und einen US-Reiseadapter for free oben drauf. Es wird wie bei allen unseren Reisen von mir täglich geführte Touren geben in diesen 3 Städten zu den wichtigsten Shopping-, Food- und Sightseeing-Spots. Und wie gesagt, ohne Ende Sportangebot. Da ist jetzt wirklich für jeden etwas dabei. Es sind noch 2 Plätze frei. Wir müssen diese beiden Plätze auch voll bekommen, damit diese Reise stattfinden kann. Also die kann nicht stattfinden, wird nicht stattfinden, wenn sich jetzt keine 2 Leute mehr finden. Wir haben 6 Plätze bisher weg. Es kann sich gerne noch eine Frau anmelden, es kann sich gerne noch ein Mann anmelden. Wir freuen uns da über jeden Einzelnen. Wir haben euch jetzt mal den Link zu der Webseite, wo es alle Infos gibt und wo man auch zur Anmeldung kommt, unten in die Folgenbeschreibung gehauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt gerne, meldet euch gerne bei mir. Wenn irgendetwas geklärt werden soll, checkt das Ganze gerne ab. Wie gesagt, würde mich sehr, sehr freuen, da noch 2 Leute begrüßen zu können am 18. September in Frankfurt, um dann diesen absolut insanen Trip zu machen. Wir reden jetzt über die Oklahoma City Thunder. Zu denen kamen 2 Fragen rein. Die erste von Garrett auf YouTube. Glaubt ihr, OKC könnte nächste Saison Probleme bekommen wegen der Vertragssituation? Weil den jetzigen Kader könnten sie sich nicht mehr leisten. Und die zweite Frage von Henry. Denkt ihr, es wäre sinnvoll, Jalen Williams aus OKC zu traden, da es auch gerade ohne ihn super funktioniert? Außerdem würdest du auch viel Geld sparen, auch mit Blick auf den kommenden Draft, wo man an der 12 vielleicht ein Guard wie LeBron Fillon, habe ich das richtig ausgesprochen? Weißt du das?
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau, wie man den guten Mann ausspricht, aber wird schon passen.
Leichte Tyrese Maxey-Vibes draften kann, wobei man eigentlich bereits einen guten Backcourt hat. Ansonsten eben Hannes Steinbach oder so. PS, mach weiter so geilen Content. Danke Henry, danke Garrett an die Fragen und ich übergebe das Wort an dich.
Es ist natürlich eine Storyline, die wir im Auge haben müssen, dass die Oklahoma City Thunder, das haben wir auch hier im Podcast schon hin und wieder mal besprochen, weil eben sowohl Jalen Williams als auch Chet Holmgren in der kommenden Saison massig mehr verdienen werden, weil ihre Rookie-Extensions reinkicken zu jeweils 41,5 Millionen Gehalt 2026-27. Es wird sehr, sehr schwierig für die Oklahoma City Thunder, diesen Kader so zusammenzuhalten, beziehungsweise es ist wahrscheinlich unmöglich. Man hat jetzt auch, ja, nicht komplett unmöglich, man hat jetzt auch, ja, ich glaube nicht, dass es so unmöglich ist, wie viele denken. Es wird dann 2027 nochmal deutlich schwieriger, weil dann die Shea-Extension reinkickt und SGA dann nochmal knapp 20 Millionen mehr verdient, als er das Stand jetzt tut. Aber ich glaube, für den Moment gibt es da schon Mittel und Wege, nämlich Folgendes. Ich verstehe auch irgendwo den Gedanken, natürlich jetzt vor allem durch die Explosion von AJ Mitchell, dass man sich jetzt vielleicht fragt, könnte man nicht Jalen Williams oder Chet Holmgren auch irgendwie irgendwo entbehren? Ich denke, Chet Holmgren für die Defense ist dann so wichtig, dass der Blick relativ schnell auf Jalen Williams gerichtet wird, weil er A, die fast die ganze Saison verpasst hat, inklusive jetzt große Teile dieses Playoff-Runs und was halt ohne ihn, wie ja auch der Fragensteller schon gesagt hat, ziemlich gut funktioniert. Und B, weil er vielleicht dann nochmal ein Tick unwichtiger ist für dieses Team, so wie es dasteht. Und weil AJ Mitchell diesen Sprung gemacht hat, AJ Mitchell hat einen fantastischen Vertrag, der wird 2,8 Millionen Dollar verdienen in der kommenden Saison, die auch noch nicht komplett garantiert sind, aber in dem Fall dann jetzt wahrscheinlich garantiert werden. Wenn die Thunder all ihre Teamoptionen ziehen würden, dann stünden sie für die nächste Saison bei 250,574 Millionen Dollar. Das ist gute, lockerflockige 28 Millionen über der Second Apron. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Thunder vielleicht diese Pille auch einfach mal ein Jahr schlucken und auch über die Second Apron gehen. Vielleicht nur nicht ganz so weit über die Second Apron. Man hat dann aber die beiden großen Geschichten, dass sowohl Isaiah Hartenstein als auch Lu Dort über Teamoptionen verfügen oder dass man über Teamoptionen verfügt für diese beiden. Auch Kenrich Williams, der aktuell nicht wirklich eine Rolle spielt in der Playoff-Rotation, da ist auch noch eine Teamoption. Ich habe das mal durchgerechnet, wenn man jetzt einfach die Teamoptionen von Lu Dort und Kenny Williams nicht ziehen würde und die beiden dann ziehen lässt, was natürlich vor allem bei Lu Dort sicherlich wehtut, aber man hatte ja über die gesamte Saison so ein bisschen das Gefühl, das war auch eine große Storyline zu dem Zeitpunkt, als wir zum Beispiel in Toronto waren und die Thunder dort haben spielen sehen, dass Cason Wallace mehr oder weniger per Default so rangezüchtet wird als Lu Dort Ersatz oder eventuell sogar Lu Dort Upgrade. Ich denke, das wäre verkraftbar. Wenn man die beiden ziehen lässt, dann steht man schon plötzlich nur noch bei, ich habe es vorher ausgerechnet, 225 Millionen. Und dann wäre es mit einem anderen kleinen Move an den Rändern, vielleicht schafft man es sogar, Isaiah Hartenstein zu halten für weniger als diese 28,5 Millionen, die er jetzt gerade als Teamoption hat, mit einem längerfristigen 3-Jahres-4-Jahres-Vertrag. Wird auch sicherlich darauf ankommen, wie denn der Markt für iHeart aussieht. Ich halte das absolut für realistisch, dass sich Sam Presti und Co. da was einfallen lassen können. Kenny Williams ziehen lassen, Lu Dort ziehen lassen, irgendwie noch einen kleinen anderen Move, zum Beispiel Isaiah Joe wegtraden und irgendwie günstiger halten. Oder Isaiah Joe einfach ersetzen durch den 12. Pick. Oder eben diesen 12. Pick gar nicht tätigen, sondern in irgendein Trade-Paket packen, weil dann eben auch nochmal so knapp 5 Millionen eben nicht obendrauf kommen beim Salary Cap. Ich denke, es wird Mittel und Wege geben für die Thunder, unter die Second Apron zu kommen und aber trotzdem mit einem fantastischen Kader in die kommende Saison zu gehen, ohne einen ihrer Big Three wegtraden zu müssen. Oder wie gesagt, vielleicht beißt man auch einfach in den Apfel und geht mal ein Jahr über die Second Apron. Das wäre dann auch nicht das Ende der Welt.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe vor einem halben Jahr oder so mal ein Video gemacht, dass die Thunder locker ihre Big Three auf die nächsten 5 bis 7 Jahre zusammenhalten können. Auch wenn sie all diesen 3 Spielern ihr Max-Money bezahlen. Weil du Draftpick-mäßig so aufgestellt bist, dass du es auch mal verkraften kannst, über die Second Apron zu kommen, mehrfach auch über die Second Apron zu kommen und mit den Bestrafungen der NBA klarkommst, weil du halt unendlich viele Picks hast, wenn die NBA dir halt einmal einen einfriert, dann ist es halt so, weil die Thunder so viele junge Spieler haben, dass sie sich einfach immer wieder neue junge Spieler reinholen können, die dann einen guten Impact haben als Rollenspieler, und wenn die zu teuer werden, dann lässt du sie halt ziehen oder tradest sie erneut für junge Assets rein. Wenn Cason Wallace zu teuer wird, dann tradest du ihn halt und holst dir wieder Assets rein, entweder junge, günstigere Spieler oder Draftpicks, und holst dir halt, das klingt jetzt einfach, aber holst dir halt den nächsten Cason Wallace, den du dann die nächsten 3-4 Jahre auf günstig hast. Sie haben jetzt AJ Mitchell, der nicht viel verdient. Sie haben sich jetzt Jerick McCain reingeholt, dessen Extension auch noch eine Weile weg ist. So, und das können sie ja immer und immer und immer wieder machen, um möglichst günstige, möglichst gute Rollenspieler an die Seite dieser Big Three zu stellen. Und wenn du halt wirklich irgendwann sagst, du willst Jalen Williams eventuell traden, um dir deine Rollenspieler zu behalten, die du vielleicht unbedingt behalten möchtest, dann gibt dir das noch sehr viel mehr Flexibilität. Ich würde aber bei J-Dub vorsichtig sein. Erstens mal, ohne J-Dub wären sie letztes Jahr nicht Meister geworden. Und zweitens mal, wir sollten dieses Team jetzt nicht judgen an einer Regular Season, in der man auch ohne Chat so viele Siege geholt hätte, wie man geholt hat. Und anhand von 2 Playoff-Serien. Eine davon gegen hoffnungslos überforderte Phoenix Suns und die andere gegen Lakers, die keinen Luka hatten und einen Austin Reeves, der nicht bei 100% war. Das sind keine Teams, an denen du judgest, ob die Thunder Jalen Williams brauchen oder nicht. Du judgest sie, wenn sie in der nächsten Runde gegen die Spurs spielen oder in den NBA Finals gegen die Knicks. Da kann man dann schauen, wie abhängig die Thunder noch von J-Dub sind, der absolute Prototyp Victor Wembanyama, großer Wing-Defender ist, und der absolute Prototyp Karl-Anthony Towns, große Wing-Defender ist, und der vor allem dieses Team am defensiven Ende nochmal auf ein anderes Level hebt. Und ob AJ Mitchell gegen die Spurs-Defense genauso gut aussieht wie gegen die Lakers-Defense, warten wir es mal ab. Ich würde da nicht zu vorschnell sein mit, wir haben ja jetzt AJ Mitchell, brauchen wir J-Dub überhaupt noch? So, das zeigt sich nicht in den Serien, die wir bisher gesehen haben. So, und man vergisst, wie gut Jalen Williams war für OKC, wenn er einfach schon seit einer ganzen Weile nicht mehr so gut war für sie, weil er halt verletzt war. Ich mache mir langfristig gleichzeitig keine Sorgen um die Thunder und gleichzeitig große Sorgen um den Rest der NBA wegen den Thunder, weil sie, egal ob sie über die Second Apron gehen wollen, auch mehrere Jahre, oder ob sie es irgendwie schaffen, drunter zu bleiben, über Jahre hinweg, selbst wenn sie ihren Big Three so viel Geld bezahlen, immer wieder Contender um diese Teams, um diese Big Three quasi herumbauen können. Und das ist sehr, 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 sehr scary.
Ja, safe. Habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Wir haben noch eine andere Frage reinbekommen zu den Oklahoma City Thunder. So ein bisschen eine Bigger Picture Gedankenspielgeschichte, die ich sehr, sehr cool fand, von Spiel des Engels auf YouTube. Wer würde eine Serie zwischen den Prime KD Warriors und den vollständig fitten Thunder gewinnen?
Sehr, sehr schwer zu sagen, aber ich würde mit den Prime KD Warriors gehen.
Ja, ich auch. Vielleicht müssen wir erstmal definieren, wer sind denn die Prime KD Warriors? Erste Saison 2017. Oder zweite Saison? Ja, würde ich auch sagen. 2016-17, direkt nach dem Wechsel von KD, weil da hatten die Warriors in der Regular Season, ich habe es vorher noch nachgeguckt, es waren, glaube ich, 67 Siege. Es war die beste Offense der NBA, es war die beste Defense der NBA. Es war ein besseres Net-Rating, als jetzt zum Beispiel auch die Thunder dieses Jahr hatten. Das war wahrscheinlich die Prime-Version. Und ich glaube, dass die Mischung aus diesem Frontcourt mit Zaza Pachulia und David West und JaVale McGee, also sie hatten einfach Big Bodies, die es dann auch mit Hartenstein und mit Chet aufnehmen können in einem direkten Matchup. Sie haben natürlich vor allem die Star-Power, und bei aller Liebe an, also ich denke, bei SGA kann man vielleicht den Case machen, dass er in einer ähnlichen Sphäre ist wie der damalige Steph Curry oder der damalige KD, aber er wäre vermutlich nicht der beste Spieler in dieser Serie.
SGA heute ist deutlich, deutlich besser als irgendeine Version, die wir je von Kevin Durant gesehen haben. 100%ig.
Okay. Bin ich jetzt zu unvorbereitet, um da groß dagegen oder dafür zu gehen?
Kein Hot Take. Das ist kein Hot Take.
Ich glaube schon, dass es ein Hot-Take ist.
Nie im Leben. Kevin Durant war, egal in welcher Version von ihm, in welcher Phase, auch nur ansatzweise so gut als Nummer 1 eines Teams, weil er halt nie die Nummer 1 von einem richtig guten Teams überhaupt sein konnte, als SGA. In keiner Welt.
Okay.
Nicht mal ansatzweise. Da ist es auch nicht knapp. Ich habe das vor anderthalb Jahren schon mal gesagt. Da war es vielleicht noch ein Hot-Take. Aber Shay ist ein anderes Level als Kevin Durant. Und mit Steph, Prime Steph Curry, kann man ihn vermutlich dann auf eine Stufe stellen.
Okay, wie dem auch sei, das lasse ich einfach mal so stehen. Trotzdem wird ja die Star Power für die Warriors sprechen, weil du eben die Verbindung aus Curry und KD hast und dann ja auch noch Klay Thompson, der damals All-NBA-Level-Spieler war. Draymond Green, Abo All-Star und so weiter. Und ich glaube vor allem, dass diese berühmt-berüchtigte Death-Lineup mit Andre Iguodala und KD und Draymond und eben Steph und Klay, dass die in der Lage wäre, die Switching-Defense der Thunder, generell das Defensive-Lineup der Thunder, so, da kannst du dann einfach nicht too big spielen gegen diese Lineup. Und dass es halt ein Level von, in Anführungszeichen, Small Ball und Five Out ist, wie es die Thunder in der heutigen NBA einfach nicht zu Gesicht bekommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was den Thunder sehr, sehr große Probleme bereiten würde. Deswegen bin ich auch bei den Warriors gelandet. Aber ich glaube, es ist nicht so deutlich, wie man vielleicht denken würde.
Das denke ich auch. Kommen wir zur nächsten Frage, auch eine sehr coole von Stefan. Ich habe letztens in einem amerikanischen Podcast, müsste KOC oder Zach Lowe gewesen sein, den Vorschlag gehört, einen Trade mit den Centerpieces Jaylen Brown und Jamal Murray zu machen. Was haltet ihr von dem Vorschlag? Ich sehe als Nuggets-Fan nicht, wie Brown statt Murray die Titelchancen erhöhen könnte, falls es überhaupt noch ein Titelfenster gibt. Denke nicht, dass Brown das Shotmaking und Two-Man-Game mit Jokic so exekuten könnte wie Murray.
Ich halte gar nicht so wenig von der Idee, weil klar, die würde also aus Denver-Sicht jetzt, die würde offensiv schon was verloren gehen. Da bin ich voll bei Stefan. Also ich glaube auch nicht, dass Jaylen Brown so gut funktionieren würde im Two-Man-Game offensiv mit Jokic. Aber du gewinnst halt defensiv ganz schön viel. Also Jaylen Brown wäre halt auf Anhieb jetzt, wir haben dieses Team zuletzt gesehen, in einer Version ohne Peyton Watson und in einer Version entweder ohne Aaron Gordon oder mit einem sehr eingeschränkten Aaron Gordon. Da wäre Jaylen Brown dann halt sofort der beste Perimeterverteidiger dieses Teams, der dann auch noch ein bisschen switchen kann auf so größere Forwards und so. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass das ganz schön viel Mehrwert geben würde. Ich finde es halt, also für mich ist das eher aus Celtics-Sicht raus. So, selbst wenn die Celtics zu dem Schluss kommen, sich von Jaylen Brown trennen zu wollen, würde ich den Jamal Murray-Case nicht so wirklich sehen, überhaupt wie dich nicht. Das riesig weiterbringt. Aber aus Denver-Sicht möchte ich nicht definitiv sagen, ja, ich find's geil, aber ich find's auch nicht ungeil. Ich formuliere es einfach mal so.
Ja, lass doch mal die vertragliche Situation kurz raus. Ich denke schon, dass Brown da ganz gut reinfitten könnte, weil er halt auch ein unterbewerteter Off-Ball-Spieler ist, in Missoulas System da häufig und gerne auch eingesetzt wird, als Off-Ball-Spieler, der sich bewegt und an den Ball kommt. Ich denke schon, dass das zu Jokic einigermaßen passen würde. Er ist bei weitem nicht so verletzungsanfällig wie Jamal Murray. Er lebt nicht so sehr von Tough Shots und Shot-Making als Pull-Up-Jump-Shooter wie ein Jamal Murray. Ich glaube, dass Brown die Nuggets besser machen würde, als sie es jetzt sind mit einem Jamal Murray, der vielleicht als Spielertyp besser an die Seite von Jokic passt, aber Brown bringt eine Menge andere Stärken mit und vor allem auch ist nicht so verletzungsanfällig, größer, athletischer, womöglich auch ein bisschen tougher und die defensive Komponente hast du schon angesprochen. Ich sehe halt überhaupt nicht, warum die Celtics da auch nur ansatzweise drüber nachdenken sollten, da ihren 2016 gedrafteten Spieler, der Finals MVP dort wurde, NBA Champion dort wurde, hier abzugeben für einen Spieler, der in meinen Augen, wir werden dann auch drüber reden in unseren Top 20 Rankings, über Jamal Murray steht. In diesen Rankings. Also da sehe ich es nicht vom Fit her, nicht von der Qualität her, nicht von der Verletzungsanfälligkeit her. Also wenn die Celtics Brown traden, worüber wir auch in unserer letzten Supporter-Folge geredet haben, dann nicht für einen Jamal Murray.
Alright, dann sind wir da auch auf einer Wellenlänge. Wir haben gleich zwei Fragen reinbekommen zur Offseason der Charlotte Hornets, was ich sehr interessant fand. Einmal Claro 52018. Was fehlt den Hornets für den nächsten Schritt, um im Osten ernsthaft anzugreifen? Und einmal Philipp, was muss Charlotte tun, um ernsthafte Randale in den Playoffs machen zu können? Zur zweiten Frage, erstmal in die Playoffs kommen, dann können sie dort Randale machen. Aber ich denke auch, diese Frage zielt darauf ab, was in der Offseason so abgehen könnte in Charlotte, North Carolina.
Also erstmal brauchen die Hornets Zeit. Conker Nippel war ein Rookie. Brandon Miller ist noch jung. LaMelo kommt so langsam aber sicher in seine Prime. Hält man diese drei zusammen, gibt ihnen Zeit. Jeder von ihnen, vor allem Knippel und Miller, werden individuell besser. Dann werden die Hornets automatisch besser. Aber das reicht natürlich nicht. Was dem Team ganz klar fehlt, ist ein richtig guter Big Man, der die Defense ankert, der offensiv abrollt, Screens stellt und mit seiner Physis präsent ist in der Zone. Die Hornets leben sehr von Dreier-Shooting. Da waren wir auch gerade in Charlotte, diese wilde Stretch, wo seit dem 1. Januar die drei Spieler mit dem meisten Dreierwürfen, und das war Ende Februar, als wir da waren, also innerhalb der ersten zwei Monate dieses Kalenderjahres, die drei Spieler mit den meisten getroffenen Dreiern waren halt Knippel, Miller und Ball. Und wenn du da jetzt aber noch so ein Rimrunning, Lobcatching, Big rein bekommst, der gleichzeitig die Defense ankern kann, dann absolut Jackpot. Also, wenn die Hornets Isaiah Hartenstein bekommen könnten, in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel, dann würden sie den nächsten Schritt machen mit Hartenstein, der immer noch auch jung ist, und den drei Spielern, die jeder für sich individuell besser werden sollten, weil sie einfach auch alle drei noch so jung sind, dann reden wir über die Hornets bald als einen ernsthaften Contender in der Eastern Conference.
Das finde ich eine fantastische Idee. Die finde ich sogar so fantastisch, dass ich mal ganz kurz auf die Schnelle checken möchte. Hast du im Kopf, wie viel Capspace sie haben im Sommer? Sie haben Stand jetzt inklusive der Teamoptionen für Brandon Miller und TJ Saloon, die ja natürlich, also gehe ich mal stark von aus, beide gezogen werden, also für Brandon Miller Teamoption im Sinne von letztes Jahr vom Rookie-Contract, haben sie 148 Millionen committed. Da ist aber ein bisschen Spielraum. Moussa Diabaté verdient 2,4 Millionen nächste Saison. Das ist natürlich, das kann sich sehen lassen. Wobei ich mir bei sowas dann vorstellen könnte, vielleicht startet man den diesen Sommer schon mit einem neuen Vertrag aus. Die Coby White-Komponente, also da kommt noch oben drauf, was auch immer man Coby White bezahlt. Aber da wäre auf jeden Fall noch Plätzchen, würde ich sagen, für ein einigermaßen hochdotiertes Offer in Richtung Hartenstein. Finde ich fantastisch. Das wäre ein perfekter Fit. Das würde ihnen den Defensivanker geben. Das würde ihnen offensiv nicht viel wegnehmen, weil ich mir Hartenstein fantastisch vorstellen kann in so Handoff-Actions und als Playmaking Hub und dann einfach Miller und Knippel und LaMelo da drumherum schwirren. Das gibt LaMelo einen Pick-and-Roll-Big, den er in der Form wahrscheinlich noch nie hatte, außer die paar Male, in denen Mark Williams mal fit war an seiner Seite. Das, geil, sollte man auf jeden Fall machen, unbedingt. Finde ich eine sehr, sehr geile Idee.
Also, wenn Hartenstein nicht von den Thunder bezahlt wird, bald, dann wird er von irgendwo anders bezahlt, mit Sicherheit. Ja. Machen wir weiter. Oder hast du noch Gedanken zu den Hornets?
Nö, lass uns ruhig weitermachen.
Alright, nächste Frage von Marcel. War der KD-Trade ein Flop und wie sieht seine Zukunft aus weiterhin bei den Rockets?
Das ist eine sehr gute und sehr schwer zu beantwortende Frage, finde ich. Ich wäre vorsichtig, ihn als Flop darzustellen, abzustempeln, diesen Trade. Weil erstens hat man nicht super viel abgegeben damals. Ich habe das gerade versucht, nochmal ein bisschen zu rekonstruieren, was sehr, sehr schwierig ist, weil das dieser massive 7-Team-Trade war damals. Also ein bisschen schwer zu rekonstruieren, was die Rockets tatsächlich abgegeben haben. Sie haben dann Clint Capella noch dazu bekommen und so weiter. Aber im Grunde, so diese ersten Meldungen waren Jalen Green, Dylan Brooks, der 10. Pick im damaligen Draft, im 25er Draft und 5 Zweitrunden-Picks. Das ist ein Gegenwert, der sich dann doch relativ in Grenzen gehalten hat. Und Durant, klar, die Saison ist jetzt nicht so gelaufen, wie man sich das erhofft hatte mit der Niederlage in Runde 1. Dann auch noch gegen ein dezimiertes Lakers-Team, das man eigentlich auf dem Papier hätte schlagen sollen. Aber man muss halt auch berücksichtigen, dass die Jalen Green-Geschichte wahnsinnig wehgetan hat, weil das einfach bedeutet hätte, dass KD in eine Rolle hätte schlüpfen können, die ihm sehr viel besser gelegen hätte als das, was er letztendlich machen musste in dieser Offense. Der Amen Thompson-Leap, was die Offensive angeht, ist so ein bisschen ausgeblieben. Dass dann Steven Adams die Playoffs verpasst hat, also da lief dann schon auch relativ viel zusammen, was dann einfach Pech war. Und deswegen möchte ich nicht ausschließen, dass die Rockets jetzt, wenn Van Vliet zurückkehrt und KD zurückkehrt, wovon ich Stand jetzt schon ausgehen würde, auch wenn es da wieder so ein bisschen Vibes, Geschichtchen gab und Gerüchte wieder geben wird in der Offseason, bin ich mir sehr sicher, Trotzdem würde ich davon ausgehen, dass KD weiterhin bei den Rockets sein wird nächste Saison. Und dann denke ich, kann man auch, und er hat ja auf einem individuellen Level, wenn man sich die Zahlen aus der Regular Season anguckt und dann eben, dass er einfach verletzt war auch in diesen Playoffs, das war jetzt schon gut so. Also ich denke, ja, sicherlich irgendwo ein Flop, weil eben der Outcome nicht geil war. Aber gemessen am Gegenwert und gemessen am Potenzial, das dieser Trade schon auch hatte und gemessen an dem, was man jetzt vielleicht nächste Saison dann doch erreichen kann, würde ich ihn jetzt nicht als Flop abstempeln wollen.
Ein Flop war es in keiner Welt, alleine wegen diesem sehr niedrigen Gegenwert, dass man beispielsweise unter anderem Jalen Green auch losgeworden ist, für den es da auch keine Zukunft mehr gab. Kam am Ende das Szenario, was man sich am meisten erhofft hat von diesem KD-Trade? Nein, kam zustande, dass die Rockets hier auf einmal zu einem Contender wurden und KD die ganzen Probleme löst? Auch nein. So ein bisschen so ein Mittelding. Die Rockets können nicht zufrieden sein mit ihrer Saison, aber das heißt nicht, dass sie diesen KD-Trade jetzt im Nachhinein nicht gemacht haben. Sie haben jetzt nicht 5 zukünftige Firsts irgendwie abgegeben und ihre Zukunft da komplett aufs Spiel gesetzt. Es war ein wichtiger Move für sie, den ich auch im Nachhinein immer wieder machen würde. Aber vielleicht war ihre Erwartungshaltung, was KD bringt, auch so ein bisschen die falsche. Ich würde ihn auch weiterhin bei den Rockets sehen, aber Fakt ist auch, das ist kein Contender. Selbst wenn Amen Thompson einen Sprung macht, Reed Shepard dann in Jahr 3 besser aussieht, KD sein Level hält und die Verletzten zurückkommen. Selbst dann ist man nicht mal ansatzweise auf einem Level mit den Spurs und Thunder. Da wird mehr passieren müssen, aber der KD-Trade war jetzt alles andere als ein Flop, nur weil man jetzt nicht die erste Runde überstehen konnte. Das war vielleicht auch nicht anders groß zu erwarten, weil dieses Team jetzt auch nicht aus dem letzten Sommer rausging und wir alle gesagt haben, boah, ja, das ist ein Contender. So, wir wussten, wir müssen die Rockets irgendwo auf dem Zettel haben. Aber bei mir hat sich das von Anfang an, selbst als da quasi noch nicht klar war, dass Fred VanVleet zu lange fehlt, selbst vor der Verletzung von Steven Adams, war mir schon bewusst, dass die Rockets einigermaßen skeptisch auch bewertet werden sollten.
Nächste Frage kommt von Leon. Was machen wir jetzt aus den Grizzlies? Ja, weg, egal für welchen Gegenwert, Hauptsache Rebuild. Das hatten wir ja neulich schon mal, das Thema. Genau, in unserer Lottery-Reaction letzte Woche. Ich denke, klare Antwort ja, oder?
Es ist immer schwierig zu sagen, egal für welchen Gegenwert. Aber man muss auch realistisch sein, gerade wenn man betrachtet, für wie viel Trae Young wegging, was man jetzt so für Darius Garland bekommen hat, was ja Spieler auf der Position von Ja Morant sind. Ich würde jetzt nicht an Greasys Stelle so verblendet sein und davon ausgehen, dass du hier 4 zukünftige Erstrunden-Picks bekommst oder 2 zukünftige Erstrunden-Picks für Ja Morant. Das ist mittlerweile leider nicht mehr der Fall. Deswegen würde ich dir zustimmen, grundsätzlich ja, Ja weg, mehr oder weniger egal für welchen Gegenwert, weil sein Wert wahrscheinlich nicht groß sich noch steigern wird und man dieses Kapitel, denke ich, hinter sich lassen sollte und mit diesem Top-4-Pick, den man ja bekommen hat und mit Cedric Coward und mit Zach Edey und all diesen Assets, die man aus Orlando und aus Utah bekommen hat, dann einfach neu aufzubauen, selbst wenn es dafür Morant ein First gibt, der in 4 Jahren ist und einigermaßen protected ist, dann ist es halt so. Kapitel abschließen und in die Zukunft blicken, ist, glaube ich, die richtige Route für Memphis.
Ja, bin ich voll bei dir. Der 3. Pick gibt dir dieses Fangnetz, dass du nicht darauf angewiesen bist, dass der Gegenwert für Ja deine Franchise nach vorne katapultiert in Sachen Rebuild. Du hast den 3. Pick, du hast die restlichen Assets und jungen Spieler, die du gerade genannt hast. Also ja, ich bin auch der Meinung, man sollte in den sauren Apfel beißen, selbst wenn der Gegenwert nicht geil ist und weitergehen. On moving.
Genau. Wir werden gleich über die Miami Heat reden. Davor aber die kurze Info für euch. Wir haben vorgestern etwas Neues eingeführt auf unserem Patreon für Supporter und zwar einen 7 Days Free Trial. Bedeutet, wie man das kennt von Disney Plus oder wem auch immer, ihr könnt erst einmal für 7 Tage gratis unser Patreon testen, bevor ihr dann bezahlt, könnt da mal ganz entspannt reinschnuppern. Das gilt für egal welche Stufe. Ihr könnt das dann auch sofort wieder canceln. Ihr könnt natürlich liebend gerne dabei bleiben, wenn euch gefällt, was ihr da bekommt. Dafür ist dieser Free Trial ja da. Das haben auch schon einige jetzt gemacht in den letzten Tagen. funktioniert natürlich in Kombination mit unserer weiterhin laufenden Rabattaktion, wo ihr mit dem Code PLAYOFFS komplett in Großbuchstaben 50% auf entweder den ersten Monat oder das erste Jahr bei unserem Patreon bekommt für jede Stufe. Checkt das also aus. Aktuell kommen mehr Folgen denn je. Es ist eine sehr, sehr gute Zeit, um das Ganze mal abzuchecken und dazuzukommen, so wie sehr, sehr viele das schon seit dem Start der Playoffs jetzt gemacht haben. Wir ballern weiterhin für euch jede Woche mehrere Supporter-Folgen raus und freuen uns natürlich umso mehr, wenn da mehr und mehr Leute dazukommen und dieses Projekt unterstützen, damit es, wie wir ja eingangs besprochen haben, auch noch 200 Folgen mehr gibt und dann nochmal 200 und dann nochmal 200. Also checkt das Ganze gerne aus, sichert euch den Rabatt, sichert euch gerne auch den 7-Tage-Free-Trial, diese Testphase, wo ihr komplett ohne Risiko und komplett entspannt mal reinschnuppern könnt. Wir machen weiter mit dem Miami Heat. Sollten diese für Giannis traden oder sich eher auf ihre Stärken im Draft konzentrieren, wollte Joe von uns wissen.
Ich bin für viele Teams nicht so ein Fan von der Giannis-Lösung, aber insbesondere für die Heat. Ich sehe einfach keinen Weg. Also erstens sehe ich nicht so wirklich ein Paket, was die Bucks jetzt wahnsinnig bei den Bucks wahnsinnig das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Und zweitens, das einzige Szenario, dass Giannis zu den Heat getradet wird, wäre, denke ich, dass er aktiv sagt, ich möchte nach Miami. Und dann sehe ich keinen Weg, wie man ein Paket für ihn schnürt. Zum einen, was die Gehälter angeht, zum anderen, was, ja, wie gesagt, den Gegenwert angeht, dass das Milwaukee einigermaßen interessant findet und danach halt noch relevant ist. Ich finde den Giannis-Bam-Fit nicht sonderlich geil. Und wohin trägt dich ein Giannis-Bam? Und dann ist halt die Frage, wer ist dann überhaupt noch da? Ich denke mal, Tyler Hero müsste wahrscheinlich in diesem Trade landen, damit das irgendwie funktioniert mit den Gehältern. Resignst du dann Norman Powell und das ist dann dein Creator am Perimeter? Boah, ich sehe keinen Weg, wie dieses Team für Giannis Antetokounmpo tradet und danach sich in den Spiegel gucken kann und sagen kann, yo, jetzt greifen wir an im Osten. Und dann kommt halt noch dieses dazu, und das sehe ich bei allen Teams, wie viel gibt dir Giannis überhaupt noch? Giannis ist ein inzwischen nicht mehr ganz so sneaky, verletzungsanfälliger Spieler gewesen in den letzten Jahren. Es ist jetzt schon ein ganzes Weilchen her, dass wir ein Giannis-Team wirklich haben erfolgreich sein sehen in den Playoffs. Das ist nicht mehr so ein Home-Run zu sagen, hey, wir traden für Giannis und dann sind wir automatisch Contender, was man vielleicht vor 2-3 Jahren noch hätte sagen können. Ich bin kein Fan davon für Miami. Ich denke, man sollte, wie Joe hier sagt, sich auf seine Stärken verlassen. Man hat den 13. Pick, vielleicht kann man da irgendwie einen Diamanten sich schnappen. Vielleicht beendet man dann auch irgendwie die Tyler Hero-Ära und dann ist man wahrscheinlich so wie dieses Jahr so ein Play-in-Level-Team im Osten und vielleicht ist das dann auch okay.
Stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite kann es halt auch nicht so richtig weitergehen für Miami, so wie es bisher lief. Das ist nicht der Anspruch von Pat Riley und Eric Spoelstra, Jahr für Jahr in dieser Play-in-Range zu landen. Und manchmal fliegst du dort raus, manchmal kommst du weiter und wirst dann in der ersten Runde abgeschlachtet. Wir sind uns sicherlich einig, das kann es ja nicht sein für Miami. Du kriegst nie einen dieser absoluten Top-Picks. Du bekommst, weil einfach auch der Free-Agency-Markt nicht mehr das ist, was mal war, da gehen dir da Vorteile natürlich flöten als Prime-Free-Agency-Destination. Also wo ist das Licht am Ende des, ich sag's mal, Tunnels für Miami? Wann soll sich denn mal was ändern? Der Pick, den man jetzt hat in der Lottery, ist wieder kein sehr hoher. Kriegst du damit einen Franchise-Changing-Player? Wahrscheinlich nicht. Im Best Case wird das so jemand sein wie Jaime Jaquez oder vielleicht sogar jemand wie Tyler Hero. Jemand, der wirklich ein bisschen All-Star-Upside im Zweifelsfall vielleicht hat, aber selbst dann nicht alles verändert für dein Team. Ich weiß es nicht so richtig. Riley hat schon gesagt, er wird Adebayo niemals traden. Ich sehe nicht so richtig den Weg in eine Richtung für Miami, weder nach unten noch nach oben. Aber wahrscheinlich wird auch mit einem Giannis der Weg nach oben nicht einfacher. Gibt dir sicherlich ein höheres Ceiling, wenn man Giannis bekommen kann, ohne besonders viel für ihn abzugeben, weil die Bucks einfach desperate sind und vielleicht merken, dass sie woanders auch nicht mehr bekommen. Dann würde ich jetzt das auch nicht hassen. Aber Giannis ist auf gar keinen Fall der Heilsbringer für eine Organisation, die seit Jahren im Mittelfeld der NBA rumwandert. So viel sollte, denke ich mal, klar sein.
Und gerade deswegen würde ich halt einfach nicht meine Zukunft aufs Spiel setzen, weil du sagst,
auf gar keinen Fall.
Die Heat stecken fest im Mittelmaß, aber du hast wenigstens die Situation, dass du eventuell ab 2028, also der First-Round-Pick 2027, wandert nach Charlotte, wenn er nicht in der Lottery landet. Wenn er aber in der Lottery landet, dann wandert er 2028 nach Charlotte. Aber du hast dann spätestens ab 2029 halt komplette Kontrolle über all deine Picks. Und ich würde einen Teufel tun und jetzt irgendwie meinen, keine Ahnung, 30er und 32er und 29er First hier irgendwie reinpacken in einen Giannis-Trade, von dem ich, wie gesagt, nicht der Meinung bin, dass er dich zu einem Contender macht. Dann lieber wahrscheinlich jetzt nochmal so ein bisschen im Mittelmaß rumdümpeln, leider, aber dann hast du wenigstens gegen Ende des Jahrzehnts die Chance, wieder ein bisschen neu aufzubauen und dich da in bessere Positionen zu bringen.
Ja, sind wir uns einig. Machen wir weiter.
Tom fragt, Moritz Wagner Offseason? Fragezeichen. Natürlich aus deutscher Sicht eine sehr interessante Komponente, eine sehr interessante Personalie. Was glaubst du, in welche Richtung könnte es gehen bei Mo, der Stand jetzt unrestricted Free Agent wird im Sommer und über kein weiteres Arbeitspapier verfügt für die kommende Saison?
Ganz, 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 ganz schwierig. Mo, kein einfaches Jahr jetzt hinter sich, viel verletzt gewesen, zum Ende auch aus der Rotation rausgefallen, was für mich so ein bisschen darauf hindeutet, dass seine Zeit in Orlando sich dem Ende zuneigen könnte und selbst wenn nicht, dass er nicht nochmal zu den Bezügen, die er bisher bekommen hat, in Orlando unterschreiben wird. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, der Coach, der ihn aus der Rotation rausgenommen hat, wenn es denn die alleinige Entscheidung des Coaches war, was wir natürlich auch nicht wissen, ist mittlerweile weg. Ein neuer Coach könnte mehr halten von Moritz Wagner. Aber es ist natürlich sehr ungünstig, wenn du verletzungsanfällig bist und wenn du in den Playoffs so gut wie keine Minuten gesehen hast. Es gibt dir keine besonders gute Verhandlungsposition.
Ja.
Zum einen mit den Orlando Magic und zum anderen dann mit irgendeinem anderen Team in der NBA. Wir wissen nicht, wie sehr die Magic ihn einfach behalten wollen, weil er der Bruder von Franz Wagner ist. Wir wissen auch nicht, ob Franz Wagner für immer in Orlando bleibt. Wir wissen, dass es keine Situation ist wie bei den Bucks, wo Geschwister von Giannis unter Vertrag genommen werden, nur um Giannis bei Laune zu halten. Das ist in Orlando nicht so. Aber aus einer rein spielerischen Komponente und wenn Mo sagt, okay, das bringe ich euch, lässt es sich nicht rechtfertigen, dass er nochmal 8 Millionen, 10 Millionen pro Jahr bekommt. Das können die Magic nicht machen für einen Spieler, der in den Playoffs halt nicht spielt. Und ob Moritz zum Minimum bleiben wird, ist halt dann die Frage, ob ihm das reicht. Ich denke, die Magic würden ihn zum Minimum gerne nehmen. Ich denke, sehr, sehr viele NBA-Teams würden ihn zum Minimum gerne nehmen. Aber ob er von irgendeinem Team 8 bis 10 Millionen Dollar bekommt, boah, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Vielleicht vertraut irgendeinem Team darauf, dass er wieder besser werden kann, wenn er fit bleiben kann. Er kann ja auch Basketball spielen und er bringt ja auch Dinge mit auf dem Parkett und neben dem Parkett. Aber wenn du mich jetzt fragst, ob es wahrscheinlich ist, dass Moritz nächste Saison in Orlando spielt, ich würde aktuell wahrscheinlich eher dazu tendieren, dass er woanders spielt, weil er selber ja auch in der Doku und in der Vergangenheit gesagt hat, dass er zwar auch gerne in Orlando ist, aber es ist halt auch irgendwo was Geschäftliches und er will sich nicht unter Wert verkaufen und ich kann mir fast aktuell vorstellen, dass er sich unter Wert, den er selber sieht, verkaufen muss, wenn er weiter in Orlando bleiben möchte. Also aktuell würde ich vielleicht sagen so 60% Nein, 40% Ja.
Würde ich mitgehen. Also mein Bauchgefühl sagt mir da was Ähnliches. Wir könnten halt eine Situation sehen, in der er jetzt wirklich so einen Einjahres-Minimum-Vertrag unterschreibt, ob das jetzt in Orlando ist oder nicht. Und dann darauf setzt, dass er fit bleiben kann, dass er wieder den Wert, den er vor 2-3 Jahren hatte, vielleicht wieder einigermaßen wiederherstellen kann. Das ist halt auch die Frage, so der wird 30 jetzt, was haben wir denn? Ist jetzt 29 geworden kürzlich, also wird dann 30 so gegen Ende der kommenden Saison. Schafft er es sich da dann vielleicht nochmal einen etwas längerfristigen Vertrag zu erspielen und einen höher dotierten Vertrag zu erspielen? Das würde ich nicht für ausgeschlossen halten. Ich bin bei dir, ich halte es für ausgeschlossen, dass er, egal ob von Orlando oder von jemand anderem, 10 plus Millionen kriegt pro Jahr jetzt diesen Sommer. Dafür war einfach die Saison zum einen wegen Verletzung, zum anderen, wie du gesagt hast, wegen auch Leistung und dass er jetzt aus der Playoff-Rotation rausgefallen ist, nicht gut genug. Bei jemandem wie Mo würde ich es auch nicht ausschließen, dass er vielleicht dann sogar der NBA den Rücken kehrt und sagt, okay, bevor ich zum Minimum hier irgendwo der 13. Mann bin, gehe ich nach Europa, heuer bei einem Top-Euroleague-Club an, vielleicht sogar in die Heimat zu Alba, da kenne ich mich aber nicht gut genug aus, ob das Sinn macht bei Alba, ob das finanziell möglich ist bei Alba.
Wahrscheinlich nicht.
Und dann verdienst du halt bei so einem Top-Euroleague-Club auch nicht unbedingt weniger als zum Minimum in der NBA, vielleicht sogar mehr. Hast die Möglichkeit, da ein Starting Center zu sein und einer der Stars zu sein, das würde ich auch nicht ausschließen. Ich denke, das ist schon was vielleicht Sinn machen würde. Ich halte es nicht für wahrscheinlich. Ich denke, dafür ist er jetzt noch zu jung und dafür hat er wahrscheinlich auch zu viel Bock, sich in der NBA jetzt nochmal zu beweisen. Aber eventuell ist auch das eine Option, wieder in die Heimat zurückzukehren oder auf den Heimatkontinent zumindest zurückzukehren.
Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Mach ich vielleicht mein Video die Tage zu. Ist mir jetzt spontan so eingefallen. Machen wir weiter. Die nächsten beiden Fragen handeln sich um Hannes Steinbach. Die erste Frage von Hannes wäre natürlich unfassbar funny, wenn er die einfach selber gestellt hat und einfach mal so von uns wissen wollen würde, was wir denn sehen, wo er eventuell unterkommt.
Erste hat Frage er nicht, von Hannes. Ich kann bestätigen, dass es ein anderer Hannes ist.
Was denkt ihr, wo Hannes Steinbach unterkommt? Und die zweite Frage von Günther: Bei welchen Teams würdet ihr Hannes Steinbach und Christian Anderson am liebsten sehen und warum?
Ich denke, die erste Frage ist zu diesem Zeitpunkt des Draftzyklus noch unmöglich zu beantworten. Wir haben das letztes Jahr zum Beispiel bei Young Hansen gesehen, dass in dieser Late Lottery 20er Range ganz wilde Dinge passieren können. Da ist einfach unmöglich, Einblick zu haben, welches Team schätzt wen, wie hoch ein und so weiter. Aber die zweite Frage, wo wir ihn am liebsten sehen würden, finde ich sehr interessant. Es gibt von rookiescale.com so eine Art Consensus Board, wo dann verschiedene Big Boards von verschiedenen Outlets quasi zusammengefasst werden in einem Algorithmus. Da ist Stand jetzt Hannes Steinbach auf 15 und Christian Anderson auf 21. Das ist einer von denen, die durch die Combine jetzt, durch die Vermessungen bei der Combine, durch die letzten Wochen scheint Chris einer der Riser zu sein. Also das scheint aktuell sehr, sehr wahrscheinlich, dass er in der ersten Runde weggehen wird, was vor ein, zwei Monaten noch nicht so gesichert war. Und wenn wir uns die Range angucken, welche Teams in diesem Bereich picken, also wie gesagt, Hannes so an 15. An 15 picken zum Beispiel die Chicago Bulls. Das fände ich nicht uninteressant. Chicago, ein Team, das sich gerade neu aufstellt, das jetzt auch wenig so richtig etablierte Spieler oder Talente im Frontcourt hat. Warum nicht? Sicherlich auch abhängig davon, was macht Chicago an 4 so? Was brauchen sie dann an 15? Traden sie diesen 15. Pick vielleicht sogar, wer weiß. Memphis an 16 finde ich auch nicht uninteressant. Auch ein Team, haben wir ja gerade eben besprochen, das sich neu aufbauen möchte, neu orientieren möchte. Wird auch davon abhängen, was macht Memphis an 3. OKC ist natürlich was, aber da würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, vielleicht nicht der allerbeste Fit für Hannes. Charlotte, haben wir gerade gesagt, braucht Hilfe im Frontcourt. Vielleicht, dass er dann da jemand ist, der von der Bank kommen kann bei einem guten Team, Tiefe gibt auf der 4, auf der 5, so ein bisschen einen anderen Look bringt. San Antonio an 20, Detroit an 21, Philly an 22. Ich glaube nicht, dass er so weit fallen wird. Also ich glaube, bei Hannes müssen wir wirklich eher so in dieser, vielleicht sogar Miami an 13. Wenn sich Miami in Prospect verliebt, dann wird Pat Riley ihn nehmen an 13, bin ich mir sicher. Also es gibt schon einige Teams in der Range, die ich nicht uninteressant finde. Was hältst du davon vielleicht, bevor wir zu Chris Anderson kommen?
Ich würde ihn sehr, sehr gerne bei den Toronto Raptors sehen, bei denen sich jetzt ein bisschen abgezeichnet hat, auch in den Playoffs, dass das mit Jakob Poeltl vielleicht nicht so optimal funktioniert und dass sie mehr Big-Man-Tiefe brauchen. Also die Raptors brauchen Point-Guard-Stuff und Big-Man-Stuff. Und Hannes Steinbach würde dir auf der Big-Man-Position, in der Big-Man-Rolle einiges geben. Er ist jetzt auch anscheinend größer als gedacht, hatte wohl noch mal einen ziemlichen Wachstumsschub, wurde bei der Combine jetzt in Chicago festgestellt. Das dürfte seinem Stock natürlich auch nicht unbedingt schaden. Ob er jetzt auf 19 fällt und dann für die Raptors möglich ist, weiß ich nicht. Aber wenn ich Toronto bin, versuche ich meine Hände an Hannes Steinbach zu bekommen, der dir, was Rebounding angeht, was Inside-Scoring angeht, was dir eventuell auch so ein Three-Point-Shooting-Flashes angeht, Defense angeht, einiges geben kann. Ich fände es jetzt aber auch nicht allzu schlimm, was du jetzt beispielsweise gesagt hast mit den Chicago Bulls. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht ultra viel von ihm gesehen. Ich habe auch kein Interview mit ihm geführt, so wie du. Das werden die kommenden Wochen dann zeigen, inwiefern ich mich da noch intensiv reinarbeiten kann. Ich habe es eigentlich vor, aber jetzt auf den ersten Blick, was ich jetzt von ihm gesehen habe und was ich jetzt von den Raptors gesehen habe in diesen Playoffs, würde ich ihn gerne sehen in Toronto.
Fair, sehe ich schon ab und durchaus. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt aus dem Bauch raus festlegen müsste, diese Range von 14 bis 16, Charlotte, Chicago, Memphis, das ist ein seriöses Team. Genau, das ist ein seriöses Team, das den nächsten Schritt gehen möchte, wo er einfach vom Profil her echt gut reinpasst. Und das sind zwei komplette Rebuilding-Teams, wo er auch nicht schlecht reinpasst und wo er vielleicht die Chance hat, seine Upside noch ein bisschen mehr auszuleben. Also ich glaube, eins dieser drei, das scheint
und San Antonio braucht halt auch einen ordentlichen Backup-Big so langfristig. Mhm. So no disrespect gegenüber Luke Kornet ist dann natürlich wahrscheinlich für Hannes nicht optimal jetzt so von der Größe der Rolle, aber gerade in der regulären Saison spielt Wemby jetzt auch nicht unendlich viel. Die beiden könnten vielleicht auch hier und da mal zusammenspielen. Mhm. Wäre jetzt auch nicht schlecht, wenn San Antonio sagt, gut, mit Kornet jetzt hat es vielleicht nicht so geklappt in den Playoffs, aber dafür sind die Spurs vielleicht auch schon ein bisschen zu sehr win-now. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Was hältst du denn von Christian Andersen, beziehungsweise lass uns doch andersrum anfangen, dass ich vielleicht mal ein Team vorstellen könnte. Und das wären die Minnesota Timberwolves, die jetzt kurz vorm Ausscheiden sind in Runde 2, weil sie nicht genug Perimeter Creation haben, weil Mike Conley immer noch viel zu viel machen muss eigentlich für sein hohes Alter. Und wenn man da jetzt Christian Andersen reinbringen kann, der dir ein bisschen Creation gibt, der in diese Point Guard Rolle reinwachsen kann, Ant-Man ein bisschen entlastet, mit Gobert Two-Man-Game laufen kann und der so ein bisschen der nächste Mike Conley klingt jetzt blöd, aber der einiges von dem dann ersetzen kann, was Conley dir aktuell noch so viel geben muss. Das wäre der 28. Pick für die Wolves, die den Detroit-Pick haben, aber sollte er bis dahin noch verfügbar sein, beziehungsweise sollten die Wolves vielleicht hochtraden, was sie ja auch in der Vergangenheit schon mal gemacht haben für einen Guard, dann würde ich da den Fit sehr sehen.
Bin ich dabei. Also fände ich keine schlechte Idee. Ich fände auch die Teams davor keine schlechte Idee. Also wie gesagt, auf diesem Consensus Board ist er an 21 gerade. Da ist bei Detroit, also 21 ist Detroit. Das ist dieser Swap eben mit Minnesota, weswegen Minnesota den 28er hat. Da ist wahrscheinlich jetzt durch diese Emergence von Dennis Jenkins nicht so unbedingt ein Platz frei als Backup Point Guard. Aber wenn wir danach gucken, 22 Philly, 23 Atlanta, kommt vielleicht ein bisschen drauf an, wenn Atlanta jetzt an 8 einen Guard nimmt. Mhm. Weiß ich nicht, ob sie dann an 23 direkt wieder einen Guard nehmen. Aber auch dahinter sind dann so eine kleine Contender-Riege. New York, Lakers, Nuggets, Boston. Das ist bei allen nicht ausgeschlossen, dass die sich vielleicht einen jungen, explosiven Backup-Point-Guard reinholen wollen hier mit diesem Pick. Also ich glaube, ich könnte mir Andersen auch bei den Knicks oder Lakers ganz gut vorstellen. Wie gesagt, so in dieser Backup-Point-Guard-Rolle. Oder bei Philly als Backup von Maxi und Edgecomb. So als McCain-Nachfolger, wenn man so will. Also ich glaube auch bei Andersen, ebenso wie bei Hannes, das ist schon nicht so verkehrt in dieser Range. Da sind einige Teams, wo man sich gut vorstellen könnte, dass die hier Bock auf Christian Andersen haben.
Auf jeden Fall. Hast du noch weitere Gedanken oder wollen wir zur letzten Frage kommen?
Lass uns gerne zur letzten Frage kommen. Die kam von Alexi. Wer sind eure persönlichen Lieblingsspieler? Dann noch in Klammern, ich meine nicht so Spieler wie LeBron. Weiß nicht genau, was er damit meint, aber wahrscheinlich meint er nicht so die ganz offensichtlichen, bei denen bereits bekannt ist, dass wir große Fans sind.
Ja, ist halt ein bisschen schwierig. Was sind eure persönlichen Lieblingsspieler, aber nicht dein persönlicher Lieblingsspieler? Ich habe jetzt hier keine Hidden Gems. Ich habe jetzt hier keine 9. Männer von Teams. Irgendwelche Bankspieler, die 13 Minuten bekommen, wo ich sage, boah, das ist einer meiner Lieblingsspieler in der NBA. So, Luca ist einer meiner großen Lieblingsspieler. Wemby ist einer meiner großen Lieblingsspieler. Die Deutschen, obviously. Aber ich komme jetzt hier nicht mit irgendwas richtig verrückten, unscheinbaren um die Ecke. Wie sieht's da bei dir aus?
Nee, ich auch nicht wirklich. Ich hab, also wenn man so ganz, ganz deep Cuts, ich fand Facundo Campazzo damals richtig geil. Keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht so deep cut-mäßig unterwegs. Auch offensichtlich Luca, Joker, auch LeBron natürlich. Bisschen historisch gedacht, auf jeden Fall Kobe und Allen Iverson. Ja. Zwei meiner Lieblingsspieler.
Dirk,
sowieso. Ja, so in die Richtung. Ansonsten. Ja. Und Wemby natürlich, der sicherlich viele, viele Fans hinzugewinnt. Stündlich, täglich. wöchentlich.
Auf jeden Fall.
Okay, Freunde.
Dann haben wir's.
Dann haben wir's. Freunde, das soll es gewesen sein von unserem Jubiläums-Mailbag. Die 200. Folge Double Step Back hier im öffentlichen Feed. Vielen, vielen, vielen Dank von Herzen für all den Support, all die Liebe und all das, was diese 200 Folgen möglich gemacht hat. Julius hat es bereits gesagt, hoffentlich hören wir uns in 200 weiteren. Wir hören uns auf jeden Fall wieder, jetzt übers Wochenende erstmal nicht mehr, so viel dürfen wir schon sagen, weil eben, wie gesagt, bei mir dieser Turin-Trip ansteht. Wir werden uns aber dann entweder am Montag oder am Dienstag Anfang nächster Woche hören mit der großen Preview auf die Conference Finals, die ja dann nächste Woche losgehen. Jetzt blicken wir erstmal gespannt auf die Spiele heute Nacht und hoffen aus neutraler Perspektive, dass wir einen Game 7 Doppelpack am Sonntag bekommen werden. Das wäre natürlich wahnsinnig geil. Bis dahin, wir freuen uns auf die nächsten Wochen mit euch. Macht's gut, Freunde. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.